Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Dann deute ich ja an, dass ich meinte, vorher verstanden zu haben. Und merke, so ganz habe ich es doch nicht verstanden. Und da muss ich gar nicht so weit schauen mit dem Nichtverstehen, da scheitere ich schon an mir selbst. Ich entdecke, wie ich Sätze sage, ich verstehe mich nicht mehr. Wie konnte ich nur und wieso schaffe ich dies und jenes nicht? Warum passiert mir das und warum passiert mir das schon wieder? Ich verstehe mich schon nicht mehr. Und natürlich könnte es dann noch schwerer werden, nämlich in dem Moment, wo ich versuche, andere zu verstehen. Da sage ich, ich verstehe den anderen überhaupt nicht mehr. Es ging früher so gut mit dem, wieso tut er das jetzt? Wieso denkt er auf einmal so? Warum lässt er mich allein? Wieso hat er nicht auch ein wenig mehr Geduld und so weiter? Was ist mit dem? Ich verstehe nicht mehr. Und wenn wir dann noch an eine Gemeinschaft denken, in der viele Menschen zusammen sind, wie hier zum Beispiel in einer Gemeinde, dann sagt man auch mal, ich verstehe die Gemeinde nicht mehr. Wieso stehen wir auf der Stelle? Wieso wiederholen sich die Fragen permanent? Warum diese Kritik? Warum kann der eine das mit dem Glauben vereinbaren und der andere kann das überhaupt nicht mit dem Glauben vereinbaren? Warum bröckelt immer wieder das gemeinsame Weitergehen? Ich verstehe die Gemeinde nicht mehr. All das ist nicht das Thema von heute, sondern wir machen es noch komplizierter. Es geht bei der Frage heute um die Frage, was ist eigentlich in der Welt los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was ist denn hier los? Wie will ich denn die Welt verstehen, wenn ich nicht mal meine kleine Welt verstehe? So komplex, das ist das Thema heute und auch am kommenden Sonntag. Und die Ereignisse, die in der Welt auch zur Zeit um uns herum passieren, ich weiß nicht, was das mit euch macht, aber ich habe den Eindruck, die sind so tiefgreifend, dass sie unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unsere Nation immer tiefer nach unten ziehen und immer tiefer nach unten ziehen werden. Das ist mein Eindruck. Und ich glaube auch, dass es für uns Christen da und als Gemeinde schwerer wird in Zukunft. Und meine Frage ist, werden wir zusammenstehen? Werden wir treu bleiben? Werden wir im Glauben stehen? Und bitte lasst uns nicht wie Petrus zu schnell sagen, ja Herr, ich werde für dich sterben. Sondern dieses Durchhalten von Gott erbitten. Von Gott erbitten und uns auch vorbereiten durch das, was die Schrift uns schon lange, lange vorausgesagt hat, dass es so kommen wird. Gott hat uns zu Mitwissern gemacht, nicht um unsere Neugier zu befriedigen, sondern um unser Leben auszurichten, dass wir unser Leben verändern. Er will uns helfen, dass wir durchhalten, dass wir klar bleiben, damit wir dann sagen, er hat es uns vorausgesagt, warum sind wir so überrascht? Ich weiß, Gott kann jederzeit eine Erweckung schenken, auch geistig Aufbrüche, aber das ist allein seine Sache. Was wir äußerlich sehen, hier in diesem Land, in dieser Welt, ist besorgniserregend und wir sollten uns darauf einstellen und uns zurüsten, damit wir Boden unter den Füßen behalten und dass wir gerade in dieser Zeit Salz und Licht sind in dieser Welt. Ich möchte euch beispielhaft noch ein paar Dinge ergänzen zu dem sagen, was Sven vorhin schon aufgezählt hat. Dinge, die nur schwer zu verstehen sind. Ich habe gehört, dass in Berlin vor 2 Jahren eine Kaffeebetreiberin von der Justiz wegen Volksverhetzung angeklagt wurde. Warum? Weil sie in ihrem Café Bibelverse an die Wand angebracht hatte. Ihr Haus wurde deswegen untersucht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ihr kennt Olaf Latzel, also ein Pfarrer im Norden, der wurde auch wegen Volksverhetzung verurteilt. Das bedeutet, ein Mann, der, ob man ihn jetzt mag oder nicht, ob seinen Tonfall mag oder nicht, sehr direkt ist und sehr kantig auch ist, vielleicht so ein bisschen wie Luther, vielleicht nicht mal so krass wie Luther, den feiern wir noch, aber er wurde wegen Volksverhetzung angeklagt von seiner eigenen Kirche und kam Druck von der Straße. Weil er eine Position vertritt, die Gesellschaft nicht mehr aushält. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Die Cancel Culture. Ihr wisst, was Cancel Culture ist? Das ist so ein politisches Schlagwort, mit dem systematische Bestrebungen zum sozialen Ausschluss von Personen oder Organisationen bezeichnet werden, die einfach nicht mehr in die Gesellschaft passen. Die werden ausgeschlossen. Diese Art ist auf dem Vormarsch. Und darunter fallen auch wir als Gemeinde. Ich weiß nicht, ihr kennt Voltaire, dieser Philosoph, der hatte damals gesagt, ich mag zwar verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Alle haben Respekt davor, alle finden das super, aber heute schreien alle was ganz anderes. Sie sagen, ich verdamme, was du sagst und deshalb gebe ich alles dafür, dass du es nicht mehr sagen darfst. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was passiert da gerade? Es wird im EU-Parlament daran gearbeitet, eine Grundlage zu legen, die Abtreibung zum Menschenrecht zu erklären. Und die Mitgliedstaaten der EU, die werden dazu aufgefordert, Abtreibung zu entkriminalisieren. Wisst ihr, was das Ironische dabei ist? Dass zeitgleich im Deutschen Bundestag entschieden wurde, dass ab Anfang 2024 männliche Küken nicht mehr getötet werden und geschreddert werden dürfen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das bedeutet, wenn man sich zeitgleich dafür einsetzt, dass große finanzielle Aufwendungen den Menschen zugemutet werden, um Küken zu schützen, will man die Abtreibung zum Menschenrecht erklären. Im Februar wurde ein Antrag im Bundestag gestellt, das heißt darin, und jetzt zitiere ich daraus, dass gebärfähige Körper, in der überwiegenden Mehrzahl Frauenkörper, die Freiheit haben sollten, ein Kind auszutragen oder eben nicht. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampel steht folgender Satz: Wir aktualisieren das Konzept zur Fortentwicklung der Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten, um auch medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche leichter verfügbar zu machen. Wir stärken das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Wir stellen Versorgungssicherheit her. Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Die Möglichkeit zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehört zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung. Aktueller Koalitionsvertrag der Ampel. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Zurzeit findet ihr Plakate, ich weiß nicht, ob die euch aufgefallen sind, für ein Fitnesszentrum, da heißt Forever Proud. Heißt so viel wie für immer stolz. Wir feiern den Stolz. Wir feiern den Stolz. Und auf allen großen Plattformen im letzten Jahr wurde das gemeinsam wirklich so gemacht, auf YouTube, auf Twitter. Proud. Proud Month hat man es genannt. Stolzmonat. Und wenn ihr mal guckt, das ganze Familienbild, die Rolle von Mann und Frau wird umgedeutet, wird neu definiert. Die ganze Gender-Ideologie wird offensiv, aber auch schleichend gesellschaftsfähig gemacht. Heute beim Bewerbungsgespräch, männlich, weiblich und divers. Und das Fernsehen leistet aber einen sehr großen Beitrag und dient damit dem Gott dieser Welt, der sein System durchsetzen will. Und damit meine ich Satan selbst, die Bibel schreibt ihn so. Wir leben in einer Zeit, in der das Fernsehen nicht mehr so die Wirklichkeit spiegelt, wiedergibt, sondern sie gestaltet. Fällt euch das auf? Sie gestaltet Wirklichkeit. Also wenn ihr die Werbung guckt, in denen zum Beispiel Homosexualität als ganz normal jetzt reingefiltert wird in die Wohnzimmer. In fast jedem Film ist es normal. Die Minderheit bekommt eine Stimme, bei der man meint, das ist die Mehrheit. Es ist das Normale. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt könnte man das noch aufführen und weiterführen. Es gibt noch tausend andere Beispiele. Und ich denke auch, dass wir diese Welt niemals verstehen werden, es sei denn, wir beziehen den mit ein, der uns aus seiner Sicht hilft, ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen. Deswegen sind wir heute Morgen hier. Ich verstehe die Welt nicht mehr und ich hoffe wirklich, dass wir als Christen das nicht irritiert sagen und aufgescheucht und hilflos herumirren, sondern dass wir mitten in diesen Verwirrungen Salz und Licht sind. Das ist unsere Aufgabe. Und die wird nicht leichter. Die wird nicht leichter.
gerade im Jahr 2022. Mal gucken, was auf uns zukommt. Schauen wir heute und an den kommenden Sonntag auf vier Wahrheiten aus der Schrift, die uns eine Hilfe dabei sein können, zu verstehen, was passiert da und wie wir das Ganze einordnen sollen als Christen. Und wir werden dabei nicht zu einer Anti-Haltung kommen, das sage ich euch schon mal vorweg, und unserer Stadt permanent sagen, boah, ist diese Stadt böse, ist diese Welt böse. Sondern wir wollen als Kirche für Bruchsal alle Menschen annehmen, wie sie sind. Für alle Menschen Salz und Licht sein, auch für die, die dieses System der Welt so sehr lieben. Die sagen hier, endlich Freiheit, endlich passiert mal was. Auch für alle Skeptiker des Glaubens, auch die, die lieber uns aus dem Stadtbild verschwinden lassen würden. Wir wollen Salz und Licht bleiben. Alle Menschen gleichermaßen, egal welche sexuelle Orientierung sie haben. Wir wollen Menschen annehmen, so wie sie sind, weil wir im Johannesevangelium, das wir seit 2 Jahren studieren, gesehen haben, dass der Messias es genauso tat. Das wollen wir tun. Also nehmen wir dieses Buch Gottes, denn all diese Ereignisse, die wir jetzt so erleben, an denen wir jetzt so hautnah auch dran sind, die gerade passieren, sind weder Zufall, noch sind sie neuer Fortschritt in der Menschheitsgeschichte, sondern wir lesen, was gerade passiert, dass uns das in diesem Buch erklärt wird. Und wir brauchen Erklärung. Wir brauchen Worte, die uns tragen in dieser Zeit. Dieses Buch erklärt uns, was passiert. Wir müssen wissen von Gott her. Was müssen wir also wissen, um zu verstehen? Wir müssen einige Dinge neu in den Blick bekommen. Ich möchte euch 4 Dinge nennen. Heute nenne ich euch die ersten 2. Das erste, was müssen wir neu in unsere Beobachtung der Welt hineinnehmen oder es neu verstärken, wenn wir es auf den Fokus verloren haben sollten? Das erste ist, und ich liebe dieses Thema, wir müssen Gottes Souveränität verstehen. Wir müssen Gottes Souveränität verstehen. Was bedeutet Souveränität? Wir können Gottes Souveränität so definieren, und jetzt sehr gut aufgepasst, jetzt kommt sehr kompliziert ein Satz. Gott regiert. Niemand sonst. Gott regiert. Und er regiert immer. Immer. Das ist die Kurzdefinition. Versteht ihr, Gott ist nicht nur allmächtig im Sinne von einer Charaktereigenschaft, sondern unser Gott macht Gebrauch von seiner Macht. Und das bezeichnet die Souveränität Gottes, nämlich dass er alle Dinge lenkt nach seinem Ratschluss, seines Willens und dass niemand ihm dazwischen funken kann. Niemand. Er regiert. Er regiert in jedem Moment über jedes Atom, über jedes menschliche Herz und er fragt da niemand anderen, was er da tun soll oder besser lassen soll. Glaubst du es heute Morgen? Ich freue mich, dass einige nicken. Wir müssen nicht wie Hühner rumlaufen, ach, was ist hier los? Unser Gott regiert. Nicht wenige glauben, dass die Welt so, wie sie ist, deswegen ist, weil Gott entweder nicht existiert. Die sagen, und das hören wir so oft auch in Diskussionen, ja, wenn Gott wäre, dann würde es nicht so viel Böses in der Welt geben. Kennt ihr das Argument? Das ist ein Dauerbrenner. Oder aber auch viele Christen glauben auch, dass Gottes Herrschaft irgendwie eingeschränkt ist. Entweder durch den Teufel, durch den freien Willen des Menschen, wie auch immer die Theorie lautet. Als wäre da ein Kampf zwischen Gut und Böse und das Ergebnis entscheidet sich erst noch. Wir müssen verstehen, dass dieser Glaube sich nicht auf die Bibel gründet, sondern rein menschliche Vernunftsüberlegungen sind das. Das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Das ist menschliche Ansicht, wenn man sagt, in der Welt ist so viel Böses, wenn Gott regieren würde, wäre alles anders. Menschliche Vernunftsschlüsse sind das. Wollen wir heute Morgen Gott selbst sprechen lassen in seinem Wort und uns heute Morgen auch gemeinsam ruhig das sagen. Ja, ich verstehe die Welt nicht mehr, aber Jesus, kannst du mir ein bisschen erklären, wie soll ich es denn einordnen? Und das wird er tun. Darum bitte ich Gott und habe darum gebeten, dass er das tut heute Morgen. Das Erste, ich möchte ein paar Dinge sagen, wie, wo Gott regiert. Zunächst mal, Gott regiert in seinem Volk, gemeintlich. Wir haben die Souveränität Gottes, und ich möchte das nur noch ganz kurz mal in Erinnerung rufen, so im Johannesevangelium gesehen, in den letzten 2 Jahren, wie durch den Sohn, durch den Messias Gott sich ein Volk erkauft, das er vorherbestimmt hat. Ich möchte nur mal erinnern an Svens Predigt letzten Sonntag, da hat er nochmal die Jahreslosung erwähnt aus Johannes 6, 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist Souveränität Gottes. Gemeinde ist in sich schon allein durch ihre Existenz ein Zeichen der Souveränität Gottes. Sarah hat uns deswegen hier nochmal den ganzen Losungsvers aufgeschrieben. Nicht nur Teil 2, der überall zitiert wird als Losung. Er hat dieses Volk vor ewigen Zeiten zusammengestellt und er führt es jetzt in dieser Zeit zusammen. Und wenn Jesus dann in Johannes 6, Vers 39 beschreibt, dass er nichts verlieren wird von dem, was ihm der Vater gibt, dann zeigt das auch seine Souveränität in seinem Volk. Vergessen wir bitte nicht, dass Gott auch das in dieser kaputten Welt gerade tut. Nichts wird ihn daran hindern, sein Volk zusammenzuführen. Er erwählt, er führt und bewahrt sein Volk. Das haben wir erlebt und das wissen wir. Aber, und das ist das Gute, Souveränität hat bei Gott hier nicht bei seinem Volk seine Grenze erreicht, sondern Gott regiert in den Nationen politisch. Ich habe ein Wort aus dem Danielbuch, das mich immer und immer wieder begleitet und sagt, dann ist alles gesagt, wenn ich Nachrichten gucke. Ich möchte es euch lesen. Da redet Daniel und sagt, oder da heißt es dann, Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Was für eine Aussage. Der Herr regiert auch über Königreiche und Könige. Ja, ich habe es eben schon mal zitiert, Satan wird von Paulus an einer Stelle auch Gott dieser Welt genannt. Das bedeutet aber nicht, dass hier zwei Konkurrenten sind. Wer glaubt denn sowas? Satan und Gott, und das wäre so ein Kampf auf Augenhöhe. So als würde Gott etwas versuchen, aber in der Wirklichkeit steht noch nicht fest, ob er es schafft. Nein, Satan ist unter der Kontrolle Gottes und der Herr regiert über alle Königreiche der Welt. Und wir kommen dann auch hin im Johannesevangelium, ich nehme das hier aber schon mal vorweg, in Johannes 19, da redet Jesus mit Pilatus und sagt ihm Folgendes, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das ist die himmlische Perspektive. Römer 13 wiederholt das Paulus, dass die bestehenden Regierungen von Gott eingesetzt sind. Gott setzt Regierungen ein und setzt Regierungen ab, auch wenn das für uns einige Fragen aufwirft. Das ist einfach die Sicht des Himmels. Und das ist auch die ganze Botschaft in dem Buch Daniel, wenn ihr das lest. Das Buch beginnt damit, dass der Herr Israel in die Hand Nebukadnezars führt und am Schluss bekennt dieser Nebukadnezar, der König von Babylonien, dass Gottes Königreich allein ein ewiges Königreich ist und dass niemand seinem Willen widerstehen kann und dass seine Herrschaft regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sagt ein heidnischer König. Das aus dem Mund des damals mächtigsten Mannes vom Planet Erde. Ich weiß nicht, verstehen wir das? Was Nebukadnezar verstanden hat? Hilft uns diese Geschichte in unserer Bewertung unserer Politik heute und in unserer Zeit? Die erste Gemeinde hat das verinnerlicht in der Apostelgeschichte. Und sie betete daher nicht weinerlich um ständige Errettung von äußerem Druck. Wollt ihr wissen, wie die Gemeinde gebetet hat? Ich möchte euch das lesen aus Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser, vom Heiligen Geist geleitet, sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Und jetzt kommt's. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. So bittet eine Gemeinde, die nicht aufgescheucht ist, sondern den Fokus klar hat auf ihren Gott. Gottes Souveränität. Die reicht aber noch weiter. Gott regiert in seiner Schöpfung, also weltweit, bei allem, was passiert. Über die Natur, über Menschen, über politische Systeme. Wir sehen, dass der Herr über das gesamte Universum regiert. Psalm 193, Vers 19. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Über alles. Auch wenn Paulus Satan als Gott dieser Welt bezeichnet, dann ist das nur ein Ausdruck dafür, dass Satan das System dieser Welt bestimmt. Dass er da Einfluss nehmen will. Aber Gott allein regiert über alles. Er ist der Gott dieser Schöpfung, der Gott über die Nation und er ist der Gott dieser Stadt. Er allein regiert über alles, auch über die kleinsten Details. Und das ist für uns tröstlich, die wir zu Gottes Volk gehören, er regiert sogar im Einzelnen. Also persönlich. Sehr persönlich. Also wenn Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 30, an euch selbst sind die Haare auf eurem Kopf alle gezählt. Oh, armer Andi. Das ist persönlich. Das ist individuell. Gott sieht das. Oder in Sprüche 16, in der Tasche verborgen wirft man das los, doch wie es entscheidet, bestimmt immer der Herr. Also Zufälle, in Anführungszeichen, geschehen unter der Herrschaft Gottes. Und das ist die Überleitung zu einer weiteren wertvollen Offenbarung in der Schrift. Der Herr reagiert auch über die Herzen der Menschen. Und das ist für uns ein Spannungsfeld. Sprüche 21, Vers 1. Wasserbächen gleicht das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Schaut, die Bibel sagt nicht nur, dass Gott allmächtig ist, sondern dass er seine Allmacht anwendet, Gebrauch davon macht, auch beim Einzelnen. Gott regiert im Herzen von Menschen. Er lenkt die Herzen der Könige wie Bäche. Er setzt Regierung ein und wieder ab. Er verstockt das Herz des Pharaos in 2. Mose 9 und er offenbart sich dem König Nebukadnezar. Er allein entscheidet, was er wie tut. Gott erwählt Menschen. Abraham, unseren Glaubensvater, den hat er souverän aus seinem Land geführt. Andere blieben in dem Land ohne Offenbarung Gottes. Gott entscheidet, was er tut. Mit dem Einzelnen. Und wenn ich das nochmal so sagen darf, auch unsere Rettung hat damit zu tun, dass Gott unsere Herzen lenkt und gelenkt hat. Das Herz jedes einzelnen seiner Kinder. Jahreslosung. Gott führt Menschen zu Christus. Und diese Menschen wird der Sohn nicht ablehnen. Lest allein mal die Bekehrung von Paulus in Apostelgeschichte 9. Paulus hat nicht danach gefragt, zum Glauben zu kommen. Er hat nicht darum gebeten. Den, der die Gemeinde verfolgt, also Paulus, der Gott nicht gesucht hat, den rettet Gott souverän, ohne ihn oder einen Dritten zu fragen. Frage, könnte das Gott heute nicht bei allen so machen wie bei Paulus? Könnte er? Keine Frage. Er tut es aber nicht. Er tut es nicht. Oder wenn er an Lydia denkt, die Frau, diese reiche Frau in Apostelgeschichte 16, die zum Glauben gekommen ist. Schaut mal, was da steht, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Wer ist der Ursprung ihres Glaubens? Gott, der ihr das Herz auftut, dass sie achtete, was Paulus jetzt sagte. Schaut, Gott wird nicht begrenzt durch den freien Willen des Menschen, noch durch Satan, dem Gott dieser Welt. Er regiert, auch im Einzelnen. Niemand fragt nach Gott. Und dass Gott sich ungefragt einmischt, ist meine Rettung gewesen. Glaubst du das? Ich hätte nicht nach ihm gefragt. Die Rettung des einzelnen Menschen ist die souveräne Tat Gottes. Gott allein rettet. Wir singen das so in unseren Liedern, in unserem Lied, der allein ist unsere Rettung. Aber das ist damit gemeint, er allein. Das heißt, die höchste Instanz, die über alles in deinem Leben entscheidet, wie viele Tage du lebst, ob du morgen noch einmal aufwachst, ist der souveräne Gott. Für mich ist das so wertvoll geworden, Gottes Souveränität auch in meinem Leben. Er entscheidet, ob ich morgen noch mal aufwache oder nicht. Ich bin heute Morgen aufgewacht, weil er es wollte. Das ist für mich tröstlich. Ich kenne tausend Gründe, warum er es nicht wollen müsste. Schaut, nach seiner Auferstehung redet Jesus mit den Jüngern und da besonders dann mit Petrus. Und diesem Petrus deutet Jesus an, dass er einen Weg mit ihm gehen wird, den er sich selbst nicht ausgesucht hätte, und deutet dann auch an, dass er sein Leben um des Glaubens willen verlieren wird. Und dann schaut Petrus bei dem Satz rüber und fragt, weil er Johannes im Blick hat, und sagt, Jesus, und was ist mit dem? Was ist mit dem Johannes? Und wisst ihr, wie Jesus antwortet? Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Mein Fokus geht hier auf, wenn ich will, dass er bleibe. Wer regiert souverän im Leben des Einzelnen? Dieser Christus. Er allein entscheidet, ob der Einzelne bleibt oder ob er geht. Das ist auch mit der Aussage im Alten Testament gemeint. Meine Zeit steht in deinen Händen. Er ist der Gott über das einzelne Leben. Was heißt das anderes, als dass Gott auch souverän das Leben des Einzelnen beginnt, leitet und auch beendet? Gott allein entscheidet auch, ob du in den Himmel oder ins Gegenteil davon kommst, um das Wort Hölle mal nicht zu gebrauchen. Daher sagt Jesus an anderer Stelle, und das ist wichtig, Matthäus 10, 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und damit meint er nicht Satan. Gott allein entscheidet, den fürchtet. Ich weiß nicht, verstehen wir das? Das Leben eines jeden Menschen hängt an diesem Gott. Warum sagt Jesus das? Was ist das Problem in dieser Welt, in der Menschen einfach so gedankenlos leben? Vielleicht hilft uns dieses Bild ein bisschen, um zu verstehen, was die Lage des Einzelnen ist. Stell dir vor, da ist ein Mensch, der in deinem Haus ein- und ausgeht und deinen Kühlschrank benutzt und sogar dein Bett benutzt und deine Dusche benutzt. Und du weißt zwar, alles gehört dir, aber der Mensch tut so, als würde einfach alles ihm gehören. Wie würdest du von diesem Menschen denken? Die Wahrheit ist, so ist jeder Mensch auf dieser Welt, der den Herrn und König Gott ablehnt, ignoriert, obwohl diesem König alles gehört, er alles geschaffen hat. Da sind Menschen, die einfach nur ihr eigenes Ding machen. Alles hast du von Gott, der dich gemacht hat, aber Menschen sehen das anders. Gott hat aus ihrer Sicht nichts damit zu tun. Und das ist die Tragik. dass so viele sich der Herrschaft und Regentschaft Gottes verschließen. Sie wollen nicht. Und was jeder hören muss, und deswegen sind wir als Gemeinde dieser Stadt, ist, dass dieser König nicht nur allmächtig ist und souverän ist und sein Reich allein Bestand hat, sondern was jeder hören muss, ist, dieser König ist ein König, der sich dennoch selbst aus Liebe zu uns Sündern die Dornenkrone aufgesetzt hat und ans Kreuz ging. Das ist Wahnsinn. Das ist unfassbar. Und das ist wirklich passiert. Wir kommen von Weihnachten her. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch, der Retter, der für Einzelne ans Kreuz ging. Und das ist seine herrliche Herrschaft. Und das ist jetzt der feine Unterschied zwischen Ehrfurcht und Angst. Ehrfurcht und Angst. Ich möchte das ein bisschen kurz erklären. Ehrfurcht Gott gegenüber ist eher so zu verstehen. Du siehst herrliche Berge, majestätisch, groß, gewaltig. Du bist fasziniert auf der einen Seite, aber du weißt auch genau, wenn du in die Berge gehst, hast du eine berechtigte Ehrfurcht. Und wenn du nicht aufpasst und nicht vorbereitet bist, dann kann eine Tour dahin dein Ende sein. Es ist beides. Das ist Ehrfurcht. Und weil Gott tatsächlich so gewaltig regiert, ruft uns sein Wort dazu auf, dass wir ihn so fürchten sollen. Ehrfürchtig. Er hat die Kontrolle. Er allein rettet. Und das sollen wir den Menschen auch sagen. Und das musst du heute hören, weil wenn du die Welt mit deinen Augen, mit deinem Urteil untersuchst und beurteilst, dann kommst du nicht zum richtigen Ergebnis. Sonst wirst du sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Oh, guck mal, da läuft so viel falsch. Mein Urteil ist, dass deswegen Gott nicht reagiert. Nicht regiert, wollte ich sagen. Nein. Psalm 96, Vers 10. Sagt unter den Nationen, der Herr regiert. Der Herr regiert. Das tue ich gerade hier. Ich sage es euch. Der Herr regiert. Und das sagen wir der Stadt, indem wir es jedem persönlich sagen. Der Herr regiert. Das musst du heute verstehen. Das müssen wir als Gemeinde verstehen. Nochmal, es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Ich bin mir ziemlich sicher. Und liebe Gemeinde, wenn der Herr regiert, dann sollten wir auch aufhören, auf Basis einer unangebrachten christlichen Schüchternheit zu leben, als hätte Jesus nur die Macht über ein paar Gläubige in dieser Welt. Ich möchte das Gebet dieser Gemeinde in der Apostelgeschichte weiterlesen. Es geht nämlich weiter. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Liebe KfBler und Freunde hier in der Halle, dieser Planet gehört Jesus Christus und der Vater hat ihn als Herrn aller Herren bestätigt, als er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und das heißt, Jesus ist der Herr und er ist der Richter und jeder Mensch wird vor ihm stehen. Und dann wird dich nur eins interessieren, nämlich bin ich ins Königreich dieses wunderbaren und souveränen Herrn hineingekommen oder habe ich zeitlebens als König ihn verleugnet als König? Das wird die Frage sein. Was ich damit sagen will, ist, wir haben keinen schwachen Christus. Und das wiederum heißt, wir können mutig sein und auch mutig der Zukunft entgegensehen. Nein, Jesus Christus ist Herr über Lebende und Tote. Und wir können getrost sein, auch die Zeiten, die jetzt auf uns zukommen werden, wird schon ein bisschen enger. Das heißt, der Herr regiert. Okay, wenn wir das jetzt mal festgehalten haben, so ein grober Überflug, wenn wir das verstehen, dass Gott über wirklich alles und jeden regiert, kommen wir jetzt zu einer weiteren Frage, die sich dann stellt, nämlich, ja, wenn Gott regiert, wieso dann das Böse? Wieso greift er denn nicht früher ein? Ich verstehe an diesem Punkt diese Welt immer noch nicht. Und da, damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir müssen noch mehr verstehen als die Souveränität Gottes. Nämlich, und das ist unser Glück und eine herrliche Aussage, auch für uns Christen, das ist das Zweite. Wir müssen Gottes Geduld verstehen. Wir müssen Gottes Geduld verstehen. Ich habe von jemandem gehört, der diese Geduld Gottes nicht verstanden hat und nicht verstehen wollte. Wir können seine Geschichte nachlesen im Alten Testament. Wisst ihr, wer es war? Jona. Jona. Wie viel Geduld hat Gott mit Ninive? Jona wünscht sich Vernichtung wegen dem bösen Treiben und Gott schenkt was? Umkehr. Unerhört für Jona. Das heißt doch, wir müssen nicht nur verstehen, dass Gott regiert, sondern du musst auch verstehen, wie Gott genau seine Regentschaft ausübt. Nämlich mit Geduld. Viel Geduld. Viel Geduld. Und Gottes Geduld bedeutet, dass er sein bestehendes Unrecht, dass er bestehendes Unrecht und Sünde für eine Zeit, was soll ich sagen, toleriert. Für eine Zeit zulässt, während er jedoch nie die Kontrolle über auch nur ein kleines Detail abgibt. Ich weiß nicht, feierst du die Geduld Gottes bei uns Christen? Gottes Geduld mit seinem Volk. Schau, das hilft uns, wenn wir zunächst nicht nur auf die böse Welt schauen, die uns so irritiert, sondern auch mal bei uns bleiben. Warum? Ich verstehe mich oft selber nicht als Christ. Ich bin mir oft auch ein Rätsel und bekomme vieles nicht hin, von dem ich weiß, dass Gottes Wille, und ich frage mich, wann reißt denn der Geduldsfaden bei meinem Gott? Wisst ihr, woran ich merke, dass Gottes Geduld mit mir noch nicht am Ende ist? Ich habe es euch vorhin angedeutet. Wenn ich morgens die Augen aufmache. Wenn ich will, dass er bleibe, was geht's dich an? So, deswegen habt ihr das noch mit mir zu tun. Weil er es will. Ich mache trotz Versagen vom Vortag meine Augen am nächsten Tag wieder auf und denke, okay, er will noch, dass ich bleibe. Das ist für mich eine riesen Ermutigung. Dennoch, Klageliga 3, Vers 23. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Sie braucht sich nie auf. Du stehst morgens auf und sie ist wieder ganz neu da. Was für ein Wort. Ich lebe durch die Langmut und durch die Geduld Gottes. Und schauen wir daher zunächst auf uns als Christen, auf uns als Gemeinde, damit wir dankbar werden über die Langmut Gottes. Wir wollen immer alles rapzap, so sind wir. Gott scheint da irgendwie einen längeren Geduldsfaden zu haben. Die Liebe Gottes, von der sein ganzes Wesen erfüllt ist, erklärt diese weitere Tatsache: Gottes große Geduld. Das ist Liebe, die sich so ausdrückt. Verwundert euch das nicht, dass die Geschichte eines lieben Gottes sich über einen so langen Zeitraum entfaltet? Mit all den Höhen und Tiefen, die es gibt, alles begann im ewigen Ratschluss Gottes, erstreckt sich dann durch die Berufung und Erwählung von Menschen, durch die Gott dann seine Geschichte verwirklicht. Unter anderem berührte diese Geschichte die kleine Welt von einem Abraham in Mesopotamien, der großartige Verheißungen bekam und der als Mann des Glaubens belohnt wurde oder auch beschrieben wurde. Und das war er wirklich, aber er ist auch oft gestrauchelt. Vergessen wir das nicht. Er ist gestrauchelt, als er dem göttlichen Ruf folgte. Er erlebte Geduld Gottes, unser Glaubensvater Abraham. Und als dann seine geistliche Nachkommenschaft, das Volk Israel, angewachsen war, gab Gott ihnen die Bundesschlüssel, das Gesetz, den Gottesdienst, die Verheißung. Und trotz dieser enormen Privilegien war das Volk Gottes treulos, oft treulos. Und es war rebellisch. Und es erlebte die Geduld Gottes. Als dann Paulus später einen Teil dieser Geschichte vom Volk Israel nacherzählte, sagt er, dass Gott sie in der Wüste, wisst ihr, was da für ein Wort steht? Ertrug. Ertragen hat. Ertrug sie. Wir werden von Gott nicht nur getragen, sondern oft auch ertragen. Und der Psalmist benutzt noch härtere Worte für das Volk Israel damals. Gott, so schreibt er, sagte, dass dieses Volk ihm 40 Tage zuwider war. Das sind schon krasse Ausdrücke. Gott sah über ihre Unwissenheit hinweg. In seiner Langmut hat Gott kein schnelles Urteil verhängt, auch wenn er dies mit vollem Recht hätte tun können. Er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Warum, weiß ich nicht. Aber entweder zog er sich zurück oder er ließ sein Volk in Gefangenschaft geraten. Aber er war dran, er hat regiert, er hat sie nicht losgelassen. Erzieherische Maßnahmen, damit sie zurückkommen. Er wartete. Er wartete, bis sein Heilsplan zur vollen Entfaltung gekommen war und seine Gnade verkündet wurde und dann noch angenommen werden konnte. So ist Gott mit seinem Volk umgegangen. Und diese scheinbare Abwesenheit Gottes, weil er nicht sofort eingegriffen hat im eigenen Volk, hat Fragen hervorgebracht in Israel. Durch Jesaja rügte Gott sein Volk, weil das Volk auf einmal gesagt hat, hey, mein Weg ist ja verborgen vor Gott, dem Herrn. Meinem Gott entgeht mein Recht. Und diese Menschen aus dem Volk Gottes glaubten, sie könnten ungestraft davonkommen, weil sie dachten, dass Gott fern ist, dass er abwesend ist, dass ihn das Ganze nicht interessiert, was läuft. Fehleinschätzung. Sie sagten, Gott übersieht, handelt nicht, richtet nicht, weiter geht's. Fehleinschätzung. Das ist die eine Seite. Wir sollten keine falschen Rückschlüsse aus der Geduld Gottes ziehen. Das sollten wir nicht tun. Die Kehrseite der Medaille sieht man bei denen, die wissen, dass Gott weder fern noch unwissend ist, sich daher doch aber nicht erklären können, warum es dann trotzdem das Böse gibt. Gott, du bist doch hier. Wir haben doch eben gehört, du regierst. Warum gibt es das noch so in dieser Form? Da gab es auch immer wieder Fragen im Volk Gottes. Warum? Ist es ihm egal? Nein, das ist nicht der Fall. Warum handelt er nicht? Warum wartet er immer noch? Wie viele Menschen haben sich schon diese Frage gestellt? Auch ich. Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Gott, warum handelst du nicht jetzt? Es ist unerträglich. Wie lautet die Antwort darauf? Hier ist eine Antwort aus der Schrift, warum es das Volk Israel noch gab und gibt. Psalm 86, Vers 15. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Das wiederholen die Psalm 103 und 145 wortwörtlich. Ich bin Choleriker. Ich bin schnell zum Zorn. Ich habe mich gebessert. Aber ich bin schnell zum Zorn. Gott ist, Gott sei Dank, langsam zum Zorn. Und ich kann es aus meinem Leben bezeugen, sehr langsam. Sehr langsam. Ich staune über die Langsamkeit des Zornes Gottes. Und so sagt es dann auch Nehemia 9, Vers 30 im Blick auf dieses Volk. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen. Und diese Geduld soll dahin führen, was? Umzukehren. Joel 2, Vers 13. Kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Kehrt um. Kehrt um. Dahin soll uns die Geduld Gottes führen. Wenn Gott nicht geduldig wäre, würde er alles Böse und Unrecht nach seinem Gesetz und nach seinem Maßstab sofort richten, was zur Folge hätte, dass kein Mensch das überleben würde. Wir auch nicht. Er hatte Geduld und als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Und auf einmal ändert sich alles. Und doch belastet gerade diese Gnade, diese Langmut oft unser Verstehen, gerade auch wenn wir auf die Welt schauen. Da möchte ich abschließend noch mit euch einmal hingucken. Gottes Geduld mit dieser Welt. Ja, Israel hat sich als Gottes Volk immer wieder andere Götter erschaffen. Das war genau der gleiche Unglaube, der auch in all den Nachbarvölkern Israels durch ihre gesamte Geschichte hindurch vorhanden war und bis heute ist. Aber Gott eilte nie, sie zu richten. Er hielt seine Hand zurück. Aber dann kam Christus und daher verkündigte Paulus in Griechenland auf dem Areopag, als er diskutierte, folgende Botschaft. Da sagte er, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. So, jetzt ändert sich nochmal die Botschaft, diese Geduld Gottes war ein Blick auf Christus hin. Jetzt ist er da und jetzt heißt die Botschaft, kehrt um. Oft übersteigt die Geduld Gottes gegenüber menschlichen Verbrechen manchmal unsere Fähigkeit, Gott zu verstehen. Manchmal sogar unseren Weg mit Gott weiterzugehen. Siehe Jona, der ist auf was kapituliert an der Frage. Jona wurde darüber sauer. Hört mal rein in seine Gefühlslage von Jona. Also aufgrund der Geduld Gottes mit Ninive. Da heißt es in Jona 4, und er betete zu dem Herrn und sprach, ach Herr, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Land war? Darum bin ich erst nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und der sich des Übels gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du so zürnst? Wir müssen die Geduld Gottes verstehen. Wir müssen die Geduld Gottes verstehen. Viele litten darunter, auch an Jeremia, könnt ihr überall nachgucken, dass Gott nicht eingreift, sofort. Und es verursachte immer Schmerzen, auch bei Jeremia, der ist da ein Beispiel dafür. Aber so ist Gott. Geduldig. Wie kann Gott die Grausamkeiten und zerstörenden Eigenschaften unserer Gesellschaft ertragen? Wenn ich die Nachrichten sehe, sage Gott, wie hältst du das aus? Ich habe letzte Woche eine Dokumentation gesehen über den Sturm aufs Kapitol. Wo du mal Einblick bekommen hast, ich habe es fast nicht ertragen. Gott, wie hältst du das aus? Viel Geduld. Aber da steckt noch mehr dahinter, da möchte ich nächste Woche mit euch reden. Warum toleriert Gott die Fehler seiner Kirche manchmal über so lange Zeiträume hinweg? Wie kann er so passiv bleiben über das Übel, das scheinbar überall stattfindet und darüber hinwegsehen? Wie? Saulus verwüstete die Kirche und sorgte dafür, dass Christen ins Gefängnis kamen oder getötet wurden. Warum hat er nicht eingegriffen? Saulus war beim Tod des Stephanus dabei. Lukas berichtet uns davon, dass Saulus sogar gefallen hatte am Tode von Stephanus. Und doch wurde Paulus nicht sofort von Gott gerichtet. Vielleicht gab es zu jener Zeit auch Christen in der Gemeinde, die sich angesichts des Leides und Todes ihrer Freunde fragten, wo Gott in all diesen Dingen ist. Warum lässt er diesen Saulus so wüten? Warum hat Gott so viel Geduld mit dem Saulus? Das Gebetsanliegen der Gemeinde war wahrscheinlich weg mit dem. Sah Gott nicht, dass die Kirche im Untergehen begriffen war? Hat er es nicht gesehen? Saulus. Und wisst ihr, als dann Saulus später als Christ wurde und dann auf diese Zeit zurückblickte, da hat er etwas ganz anderes gesehen. Er bewunderte darin was? Die Langmut Christi. 1. Timotheus 1, Vers 16. Da schreibt er, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige, Achtung, zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Mir zum Vorbild hat Gott so viel Geduld gehabt mit Paulus. Ich sage, Gott, wenn du mit einem Christenfolger so viel Geduld hast, habe ich ja Hoffnung. Und Paulus sagt, das ist zum Vorbild geschehen. Er hat die Langmut Gottes gepriesen und verherrlicht. So verherrlichen die Menschen Gott, die aufgrund der Langmut und Geduld Gottes gerettet werden. Christus hatte so an Paulus gehandelt, damit andere von Paulus profitieren konnten. Hatte die Gemeinde wahrscheinlich nicht so auf dem Plan. Aber die Tatsache, dass Christus noch nicht wiedergekommen ist, dass er noch nicht abschließend eingreift, bedeutet nicht, dass Gott vergessen hat oder dass er ein Auge zudrückt oder ihm alles egal ist. Petrus schreibt, er verzögert nicht die Verheißung, dass er wiederkommt. Er wartet wegen seiner großen Geduld. Er wartet, bis die Braut Christi, bis die Gemeinde vollständig ist. Er will nicht, dass Menschen verloren gehen, die er erwählt hat. Und so lange halten wir Geschichte aus. Er wartet und befiehlt und lässt verkünden Buße und Glauben an Christus. Und noch immer wartet er. Wir sollten das im Hinterkopf behalten bei dem, was wir sehen. Also als kleines Fazit vorerst, warum richtet Gott die Nation nicht einfach? Warum ist er, wie Jesus sagte, gütig gegen die Undankbaren und gegen die Bösen? Warum löscht er den Ort, an dem Sünde und Aufruhr wie ein Krebs wuchern, nicht einfach aus? Weiß er denn nicht, was in diesem Leben vor sich geht? Weiß er denn nicht, was in seiner Kirche geschieht? Entziehen sich die Orte in der Welt, auch wo Christen heute verfolgt werden, seiner Kenntnis? Hat er noch nicht gehört, dass es Länder gibt, in denen der Atheismus zur Staatsreligion erklärt wird? Kriegt er nicht mit, was im Moment so im Koalitionsvertrag hier auf den Weg gebracht wird? Das liegt begründet in der Geduld Gottes und in seiner Sicht auf die Dinge. Wenn ihr mal guckt, in 1. Mose 15 nennt Gott zum Beispiel einen weiteren Grund, warum er nicht eingriff, das Maß der Sünden ist noch nicht voll. Er hat noch Geduld. Da spricht Gott von einem konkreten Fall, von einer Nation. Und er sagt, diese Nation richte ich nicht, noch nicht. Ihre Sünden sind noch nicht voll. Das ist eine Perspektive, da kriegen wir ein bisschen Einblick in den Himmel. Das verstehen wir nicht ganz. Aber Gott hat so eine Liebe für das Gute und er ist gut und dass er das Böse, und zwar alles Böse, zutiefst verabscheut und dennoch nicht gleich eingreift. So ist unser Gott. Und können wir uns dieses Wesen Gottes denn überhaupt vorstellen? Ein Gott, der so heilig, der so rein ist, der so einen Eifer für alles Gute hat und er blickt auf seine Welt, die er gemacht hat und sieht dort Menschen, die lügen, die in Egoismus aufgehen, die lästern, die zornig sind, die wütend sind. Und egal, was auch immer Gott missfällt, er sieht es und sein Zorn entbrennt in ihm über das Böse. Und jetzt stell dir vor, wie Gott sich dieser Menschheit naht in einem gerechten Zorn und einen Moment, bevor Gott bei dir ankommt, hält er ein, weil Gott nicht nur über das Böse zürnt, sondern weil Gott auch, was ist? Geduldig. Ich denke, das ist die Sicht, die wir mit einnehmen sollen, warum es noch so ist, wie es ist. Das heißt, wenn du sagst, ja, wenn es Gott gibt, warum gibt es dann so viel Böses in dieser Welt, dann ist eine Antwort, weil Gott auch geduldig mit dir ist und mit dieser Welt. Schau, ich habe so einen Eindruck, wir machen da so gerne unseren eigenen Maßstab auf, ne? Also wir wissen sehr genau, Gott sollte den Kindervergewaltiger richten, aber mich nicht, so bin ich nicht. Aber vor Gott ist keiner, der wirklich gut ist. Und das ist auch so eine herrliche Botschaft, es gibt das wahrhaft Gute, nämlich Gott selbst. Also wir haben eine Orientierung. Und das hilft uns, dass Gott uns durch Christus hilft, von dem Zorn Gottes wegzukommen und einmal bei ihm zu sein. Tja, wir können auch ruhig die Frage mal stellen, wie kommt das, dass wir diese Welt, so wie sie ist, nicht als normal hinnehmen? Warum irritiert uns das? Mit der Welt stimmt was nicht. Ich verstehe das Ganze nicht. Das sagen wir doch. Ist das nicht auch ein Indiz dafür, dass Gott etwas in dein Herz hineingelegt hat, damit du siehst, da ist irgendwo ein Hunger nach einer heilen Welt? Das kann es doch nicht sein. Und dass Gott uns gleichzeitig verspricht, dass er eines Tages auch alles wiederherstellt und in Ordnung bringt. Das heißt, anstatt Gott anzuklagen, warum er dieses oder jenes in deiner Welt zulässt, sollten wir sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich bis jetzt am Leben erhalten hast. Und ganz abgesehen von der allgemeinen Gnade Gottes, dass Gott dir Regen und Sonne geschenkt hat, Nahrung, Speise, Fröhlichkeit, Beziehung, wahrscheinlich noch Familie, was weiß ich nicht alles. Jede gute Gabe kommt von oben von Gott. Da ist etwas Gutes. Und Gott sagt, ich lasse es dich schmecken. Siehe doch meine Güte, dass da mehr sein muss. Aber dieses Meer bin ich. Und das ist die Einladung Gottes in dieser Zeit. Gott ist geduldig mit unserer Welt. Deswegen haben wir noch ungerechte Regierungen. Deswegen haben wir Zeiten, die uns herausfordern werden. Aber Gott hat Geduld. Das müssen wir verstehen. Gottes Geduld. Nun, ich mache hier mal ein Ende. Ich habe ja gesagt, dass wir nächste Woche weitermachen. Das ist noch nicht alles, was wir verstehen müssen, diese zwei Dinge. Wir müssen noch mehr verstehen. Und das wird dann nochmal sehr interessant. Ihr solltet nächsten Sonntag wieder hier sein, denn hier machen wir jetzt mal einen Break für heute. Und bleiben zunächst staunend stehen über diesen zwei Dingen. Unser Gott ist souverän und seine unfassbare Liebe, die sich in seiner Geduld zeigt. Und nächste Woche werden wir noch zwei schwierige Punkte sehen, aber die wir unbedingt, wirklich unbedingt in den Blick bekommen müssen, um ein bisschen zu verstehen, was in der Welt passiert. Jesus, ich bitte dich, dass du uns da mit hineinnimmst, weiter mit hineinnimmst. Heute Morgen haben wir gesehen, dass du wirklich an oberster Stelle bist. Dir entgeht gar nichts. Bei dir ist keine Panik. Du regierst. Und dein Ratschluss kommt zustande. Und hilf uns, auch deine Geduld zu sehen, die du noch hast, mit uns, mit dieser Welt. Weil du willst, dass dein Ziel erreicht wird. Und danke, dass wir es Vorrecht haben, dich zu kennen und als deine Gemeinde mit auf diesem Weg zu sein. Und das Ziel ist sicher, weil du der Fels bist und deine Worte nicht vergehen, sondern sie erfüllt werden. Dafür danken wir dir. Amen.